Nee, Hammer, ihr Lieben, wir dürfen zusammen aufschlagen aus dem Matthäus-Evangelium, aus dem Evangelium von Jesus Christus nach Matthäus, Kapitel 14. Das haben wir heute auch schon in der Lektüre gelesen vor dem Gottesdienst oder beziehungsweise im Vorgebet, aber wir werden uns den Text einfach Vers für Vers anschauen und dann schauen wir einfach mal, wie weit wir heute kommen und dann geht es halt einfach nächste Woche weiter. Ich warte noch mal einen Moment, bis ihr es alle aufgeschlagen habt. Matthäus 14, ich lese aus der Schlachterübersetzung. Heiliger Geist, wir beten, dass du uns den Sohn offenbarst. Wir beten, dass du uns dem Sohn ähnlicher machst, Herr. Und wir beten, dass du uns heute in eine tiefere Erfahrung, Herr, ja, in tiefere Gemeinschaft mit dem Sohn hineinführst. Halleluja, Herr. Und wir beten, dass Deutschland heute gewinnt. Amen. Amen. Wunderbar, ihr Lieben. Also Matthäus Kapitel 14. Warum machen wir das Ganze hier? Das Highlight des Gottesdienstes hat ja gerade eben schon stattgefunden, das Abendmahl, aber wir hören aus dem Wort Gottes, damit wir noch tiefer in den Glauben hineinkommen. Der Glaube kommt durch das Hören. Wir hören aus dem Wort Gottes, damit wir in noch tiefere Anbetung hineinkommen, in noch tiefere Begegnungen, noch tiefere Gemeinschaft. Und es ist immer so ein Segen, so wunderschön aus den Evangelien zu lesen, weil der Herr Jesus Christus, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Amen. Das heißt, in Christus Jesus haben wir die perfekte Offenbarung davon, wer Gott ist. Willst du wissen, wollen deine Freunde vielleicht wissen, wer Gott ist, dann sag ihnen, schau auf Jesus Christus. Er ist Gott und er offenbart uns Menschen, wer Gott ist, indem er selber Mensch geworden ist. Und das ist das weitere Schöne. Er offenbart uns nicht, wer wahrer Gott ist, wie der wahre Gott ist, sondern er offenbart uns auch, was es bedeutet, wahrer Mensch zu sein. Er ist Mensch geworden und er zeigt uns eben, was es bedeutet, als Mensch auf dieser Seite der Ewigkeit, auf dieser gefallenen Welt, ein Leben als Mensch im Sinne Gottes, nach dem Willen Gottes, in der Fülle Gottes zu leben. Und da heißt es dann eben ab Vers 14, ich fasse es mal vielleicht ganz kurz zusammen, falls du beim Vorgebet nicht dabei warst. Herodes lässt Johannes den Täufer töten. Jesus bekommt davon mit, sucht seine Ruhe. Menschen kommen zu ihm und er macht einen riesen Miracle Service. Daraufhin entlässt er seine Jünger, um vorauszufahren auf einem Boot. Die Jünger kommen in einen riesigen Sturm, haben Angst und Panik und Jesus geht zu ihnen auf das Meer, auf dem Wasser und begegnet ihnen dort auf dem Wasser und genau, so viel dazu. Petrus kommt zu ihm aufs Wasser, wir kennen die Stelle wahrscheinlich alle. Petrus ist wahrscheinlich der einzige Mensch, der irgendwie auf dem Wasser gegangen ist, aber genau, so viel, so weit und fangen wir einfach mal von vorne an. Da heißt es, zu jener Zeit hörte der Vierfürst Herodes das Gerücht von Jesus. Und er sprach zu seinen Dienern, das ist Johannes der Täufer, der ist aus den Toten auferstanden. Darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Denn Herodes hatte den Johannes ergreifen lassen und ihn binden und ins Gefängnis bringen lassen wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte zu ihm gesagt, es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben. Und er wollte ihn töten, fürchtete aber die Volksmenge, denn sie hielten ihn für einen Propheten. Wer ist Johannes der Täufer? Johannes der Täufer ist der Vorläufer Jesu Christi. Und er ist nicht nur der Vorläufer Jesu Christi, er ist auch der Cousin Jesu Christi. Er ist der Sohn Elisabeths und Elisabeth war eben eine Cousine von Maria. Und die haben auch schon von Anfang an diese übernatürliche, göttliche Connection. Maria kommt schwanger zu Elisabeth, die gleichzeitig auch schwanger ist mit Johannes. Und Johannes reagiert schon im Leib ihrer Mutter. Johannes war ein sehr besonderer Mensch. Er war schon von Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt, hat sich dann radikal dem Herrn geweiht, hat sich in die Wüste zurückgezogen, hat dort das Wort des Herrn empfangen. Und hat die Bevölkerung zur Buße aufgerufen, hat ihn zugerufen, tut Buße, kehrt um. Er hat den Weg des Herrn bereitet und das ist eigentlich auch ganz essentiell, der Ruf von Maranatha, den Weg des Herrn zu bereiten, dass wir uns auf die Rückkehr, auf das Kommen Jesu vorbereiten und dass wir in dieser Welt den Weg des Herrn bereiten, wie Johannes der Täufer es getan hat. Ich glaube, der Herr, he's raising, er ruft gerade eine ganze Generation an Johannes, den Täufern, zusammen, die eben den Weg des Herrn in den Nationen bereiten. Und Jesus spricht von ihm, dass Johannes der Täufer, dass er der größte aller Propheten ist. Johannes der Täufer, er ist der größte der Propheten im Alten Bund. Und was hat er, wofür war Johannes bekannt und wofür waren alle Propheten bekannt? Dafür, dass sie auf Christus gedeutet haben. Siehe das Lamm Gottes, Moses, das gesamte Gesetz, alle Propheten, sie rufen in einer Stimme, im selben Geist, siehe das Lamm Gottes. Und das will ich einfach hier mal so ganz kurz in einem Nebensatz einfach nochmal hier betonen und erwähnen. Hey, ein wahrer Prophet, ein Prophet im Sinne Gottes, redet nicht die ganze Zeit über den Teufel und Dämonen und irgendwie das Reich des Satans oder so, sondern über Jesus Christus. Amen. Lass uns das uns immer vor Augen halten, das ist immer sehr suspekt, wenn Leute über sich Prophet schimpfen und irgendwie sagen, ich bin super prophetisch und so, aber die sehen nur Dämonen und reden nur über Dämonen und reden nur über die Finsternis und die Dunkelheit oder so. Nein, ein prophetisches Volk, Propheten sprechen über das Lamm, siehe das Lamm Gottes, okay? Wunderbar, so viel dazu. Und dann heißt es eben weiter, als Herodes seinen Geburtstag beging, tanzte die Tochter der Herodias vor den Gästen und gefiel dem Herodes. Darum versprach er ihr, mit einem Eid ihr zu geben, was sie auch fordern würde. Da sie aber von ihrer Mutter angeleitet war, sprach sie, gib mir hier auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers. Und der König wurde betrübt, doch um des Eides willen und derer, die mit ihm zu Tisch saßen, befahl er es. Und er sandte hin und ließ Johannes im Gefängnis enthaupten. Und siehe, und sein Haupt wurde auf einer Schüssel gebracht und dem Mädchen gegeben, und sie brachte es ihrer Mutter. Und seine Jünger kamen herbei, nahmen den Leib und begruben ihn und gingen hin und verkündeten es Jesus. Das ist wahrscheinlich eine der tragischsten Geschichten im ganzen Neuen Testament, in der Bibel allgemein, dass der Vorläufer Christi eben geköpft wird. Und das ist eigentlich auch eine interessante Lehre, oder? Wenn wir auf das Reich Gottes hinweisen, wenn wir Menschen zur Buße aufrufen, wenn wir Christus verkündigen, sind wir bereit, im Zweifel eben auch radikal dafür verfolgt zu werden. Es wird nicht bei allen immer gut ankommen. Und by the way auch, sie sind eben hingegangen und haben den Leib begraben. Der Leib, der körperliche Leib ist was Heiliges. Christus ist Mensch geworden. Christus selber hat das Irdische, hat das Sichtbare geschaffen und ist damit geheiligt. Er hat gesagt, es ist gut. Amen. Christus ist Mensch geworden, ist in diese materielle Welt gekommen und hat damit eben dieses materielle Leben hier auf Erden geheiligt. Er ist als Mensch hat er alles Mögliche gemacht, was wir als Menschen mit Materie, mit Körper hier auf Erden eben tun. Und dementsprechend hat er das Körperliche geheiligt. Es ist eine Ehelehre zu sagen, alles ist nur geistlich und nur das Geistliche spielt irgendeine Rolle. Nein, Gott hat das Irdische, Gott hat das Sichtbare geschaffen und Gott ist Mensch geworden, um auch das Sichtbare zu erlösen. Und auf der anderen Seite der Ewigkeit werden wir Körper haben. Im Friedensreich des Messias wird es eine erlöste Schöpfung geben, wird es eine erlöste Fauna, eine erlöste Flora geben, das gesamte Tierreich, die gesamte Natur, sie wird wieder in Harmonie miteinander leben, weil es keine Sünde mehr eben geben wird. Das Materielle ist göttlich und das ist gut. Amen. Und deshalb ist es historisch, das ist jetzt so ein kleiner pastoraler Einschwenk noch, weil uns das ja alle betrifft. Wir sind alle Menschen, die alle mit dem Tod konfrontiert sind, also mit dem physischen Tod. Es war eigentlich immer unter Christen Common Sense und eben ein No-Go, Körper zu verbrennen, weil der Körper eben was Heiliges ist. Macht das Sinn, oder? Genau, das heißt, man behandelt den heiligen menschlichen Körper eben nicht einfach irgendwie so, ne, sondern christlich ist eigentlich, dass man den würdig eben bestattet als gesamten Leib. Und dann heißt es weiter, und als Jesus das hörte, also die Jünger von Johannes gehen zu Jesus und verkündigen ihm, dass sein Vorläufer, dass dieser große Prophet, dass Johannes der Täufer, sein Cousin, dass er eben diesen schrecklichen Tod erlitten hat. Und dann heißt es, als Jesus das hörte, zog er sich von dort in einem Schiff abseits an einem einsamen Ort zurück. Und als die Volksmenge es vernahm, folgte sie ihm aus den Städten zu Fuß nach. Ihr Lieben, wie gesagt, Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Das heißt, er offenbart uns, wer Gott ist, und er offenbart uns, was es bedeutet, wahrer Mensch zu sein. Und nur was Christus angenommen hat, konnte er auch erlösen. Er hat wirklich alles durchlebt, was wir hier auf Erden durchleben. Christus weiß, was es bedeutet, mit Tod konfrontiert zu sein. Er hat wahrscheinlich Josef, seinen eigenen Vater, begraben müssen. Er weiß, was es wahrscheinlich bedeutet, sich um eine Großfamilie zu kümmern und sie versorgen zu müssen. Egal, was du durchmachst auf dieser Seite der Ewigkeit, Christus kennt deinen Schmerz, Christus kennt deine Herausforderungen. Er wurde in allem versucht, er war mit allem konfrontiert, wie wir es auf dieser Seite der Ewigkeit, in dieser korrumpierten, ja, in dieser in Sünde gefallenen Welt eben auch sind. Und ihr Lieben, wir haben eben ein Ziel, Christus ähnlicher werden. Deshalb sollten wir uns eben jeden Tag aufs Neue damit auseinandersetzen, wie hat Christus hier auf Erden als Mensch gelebt. weil wir auf Erden sind eben dazu berufen, in perfekter Gemeinschaft mit Gott zu leben und in dieser Welt Gott zu offenbaren, so wie Christus es uns eben vorgelebt hat. Ja, zu erleben, was es bedeutet, ein in Christus, in Gott erlöster Mensch zu sein, der eben nicht gefangen ist von der Schuld und von dieser Krankheit der Sünde, sondern der eben in dieser Freiheit Gottes lebt. Christus weiß, was es bedeutet, als Mensch Ungerechtigkeit zu erfahren, Geliebte zu verlieren, weil wie gesagt, Johannes war nicht irgendjemand, also wir können uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen, vor allem Christus stand ja auch in perfekter Beziehung zu seinen eigenen Emotionen. Versteht ihr, Christus hat ja vorgelegt, was es bedeutet, wirklich ein erlöster Mensch zu sein. Das heißt, er war auch fähig, Schmerz zuzulassen. Und jetzt erfährt er eben von dieser schrecklichen Botschaft, dass sein Cousin, vor allem in dieser semitischen Kultur, vor allem damals, so Cousins, das waren Brüder, die hast du auch einfach Brüder genannt, so, ne? Das ist nicht, hier, ich war mal auf einem deutschen Väter, also deutscher, von der deutschen Seite auf einem Familientreffen, da war ich, hey, Cousinchen, und das hat meine Cousine zweiten Grades, nein, ich bin die Cousine von deinem Vater, ich so, okay, Entschuldigung. Ne, aber in dieser Zeit und in diesen Kulturen, wenn du der Cousin ist dein Bruder, so, ne? Und wir können uns eben gewissermaßen irgendwo vorstellen oder uns einfach selber dann in diese Situation hineinversetzen, okay, wie fühlt sich das an, jetzt eben so einen Bruder zu verlieren, der geköpft wird wegen irgendeiner komischen Frau, dessen noch komischere Tochter irgendwie so komisch tanzt und der noch komischere Mann, der so, versteht ihr, alles so pervers. Also versteht ihr, so Johannes der Täufer, der hat seinen Kopf echt hinhalten müssen wegen so einer kompletten Perversion, wirklich vom endgültigen Ausdruck der Sünde quasi, so dieser pervertierten Welt. Und Christus, die Gerechtigkeit selbst, der aber auch Mensch ist, geht jetzt eben durch diese menschliche Trauer. Und das zeigt uns eben, wie sehr Christus uns liebt, dass er, der souveräne, allmächtige Gott, sich überhaupt diesem Schmerz eben aussetzt. Aber auch wir dürfen eben Trost darin finden, dass er alles durchgemacht hat, was wir eben durchmachen. Er kennt deinen Schmerz, er weiß, wie es dir geht. Wir lernen auch, dass man sich zurückziehen soll. Wir lesen immer wieder davon, dass Jesus sich zurückzieht, um den Vater zu suchen, um Zeit im Verborgenen, in der Stille mit dem Vater eben zu verbringen. Dass man sich füllen lassen soll im Verborgenen, um im Öffentlichen ganz organisch, ganz natürlich überfließen zu können, zur Ehre Gottes und zum Segen unserer Mitmenschen. Und wir lernen eben von Christus. Wie gesagt, Christus lädt uns vor, wie man sich als Mensch gesund verhält auf dieser gefallenen Seite der Ewigkeit, wo wir mit Schmerz und Leid konfrontiert sind. Wie geht er mit Leid um? Er kriegt diese Botschaft und er zieht sich zurück, sehr wahrscheinlich eben, um zu beten. Er geht eben ins Verborgene, er geht in die Stille. Und ich will uns alle dazu ermutigen, wenn wir durch Schmerz, wenn wir durch Leid gehen, lass uns nicht irgendwie, oder wenn wir müde sind, wenn wir erschöpft sind, lass uns nicht irgendwie Ventile suchen in irdischen, weltlichen oder sogar sündigen Dingen so, sondern lass uns in die Arme des Vaters laufen, denn er alleine kann uns wahren Frieden schenken. Amen. Wenn Christus ins Verborgene gegangen ist, wenn Christus die Stille gesucht hat, wenn Christus diese besondere Zeit mit dem Vater immer kultiviert und gepflegt hat, wie viel mehr wir, oder? Also wenn Christus, das versteht ihr, Christus hat uns vorgelebt, wie man als Mensch richtig lebt. Das geht eben nicht darum zu sagen so, ja, aber es war ja Christus. Nee, Christus ist Mensch geworden. Christus war genauso Haut und Knochen und Mensch. Er ist, versteht ihr, in diesem Moment sitzt ein Mann auf dem Thron des Universums. Der Theoanthropos, versteht ihr? So Theos, der Gott, und der Anthropos, der Mensch, er ist beides. Er ist der wahre Gott und wahrer Mensch. Und jetzt in diesem Moment sitzt er zu Rechten Gottes, ein Jude, ein Mann mit Fleisch und Blut. Versteht ihr, das ist gewaltig, aber in verherrlichter Form. Halleluja. So herrlich, so mächtig, so stark, dass, ich sag mal, sein bester Freund Johannes, wenn er ihn zum ersten Mal in seinem verherrlichen Zustand sieht, dass er umfällt wie tot. Wir haben einen mächtigen Gott. Auf jeden Fall heißt es dann, dass er sich eben zurückziehte und dass die Menschen ihm aber nachgingen. Und dann heißt es, als Jesus ausstieg, sah er eine große Menge und er erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Das heißt, er zieht sich zurück, aber als die Menschen dann zu ihm kommen, dann nimmt er sich ihnen an. Und das lehrt uns extrem viel über wahre Menschlichkeit, über wahre Nächstenliebe, über wahre Hingabe, über Barmherzigkeit, über dienende Leiterschaft, auch über wahre, starke Männlichkeit. Also für alle XY-Chromosomen, also hier, für uns alle Männer hier, ich betone das immer wieder, nicht irgendwelche Instagrammer, keine Ahnung, sind irgendwie unsere Vorbilder, wenn es darum geht, was es bedeutet, ein wahrer Mann zu sein. Nein, Christus, Jesus, der Gott selber, der Mensch und Mann geworden ist und ist, er ist unser absolutes Vorbild für wahre Männlichkeit. Das heißt, für alle Mädels unter uns, die noch nicht verheiratet sind und es aber sein wollen, weil sie sich nicht zur Ehelosigkeit berufen fühlen. Das war noch mal witzig, so letztens, ich schreibe so einer Schwester, so, hey Schwester, ich bete für dich, so für deinen Ehemann und so weiter. Ne? So, krass, hä, wieso, wie kommt's und so? Ne? Ich so, ja, ich dachte, also ich bin davon ausgegangen, dass du irgendwann mal heiraten willst und dass du dich nicht zur Ehelosigkeit berufen willst. Falls doch, let me know, weil dann spare ich mir die Zeit. Er so, ah nee, krass, doch, weil das ist gerade voll das Thema bei mir und so. Dann dachte ich mir so, wow, habe ich als Hit richtig gehört, come on. Ich bete sehr viel für euch. Auf jeden Fall. Genau, er zeigt uns, was es bedeutet, wirklich ein starker Mensch zu sein, aber auch ein starker Mann zu sein und wie ihm wahre Liebe und Leiterschaft aussieht. Weil, ihr Lieben, das Ding ist, wir leben in so einer Zeit, so in den letzten Jahren, auch unter Christen, ist so ein Trend so ein bisschen groß geworden, immer zu sagen, so, also irgendwie, ich sag mal so Schlagwort Boundaries. Ich weiß nicht, kann irgendjemand da was damit anfangen? Ja, ein bisschen so Boundaries irgendwie. Ich glaube auch so allgemein so, Philipp schmunzelt schon. Ich liebe dich so sehr, Bruder, wirklich. Bei Boundaries, ich glaube, das ist ein Trend, der hat erstmal gut angefangen. Das ist eine Lehre, ich glaube, die hat gut angefangen und die ist dann aber hier und da halt ein bisschen manchmal ins Extrem gekippt, wo es dann wieder ungesund wurde. Und das ist ja einfach der Lauf der Geschichte. Ich glaube, Luther sagt es, irgendwie die Geschichte der Menschheit sieht so aus wie ein betrunkener Mann, der halt von der einen Seite vom Pferd irgendwie auf die andere Seite wieder fällt und so weiter. Ne? Und dann gibt es irgendwie ein Extrem und dann korrigiert man das und dann fällt man wieder ins andere und so. Ne? Und deshalb, ich glaube, du musst immer einfach dich vom Heiligen Geist leiten lassen und schauen halt, was gesund ist. Und ich glaube, bei Boundaries ging es grundsätzlich erstmal drum halt eben zu sagen, hey Leute, wir müssen auf unsere Gesundheit achten und du kannst auch selber nur geben, wenn du selber irgendwie erholt bist und irgendwie gesund bist und so weiter und du kannst nur überfließen, wenn du selber gefüllt bist und so und das ist ja alles gut und du kannst nur wirklich Ja zu deinem Mandat sagen, wenn du halt Nein zu irgendwelchen Ablenkungen sagst und so und das ist ja alles richtig, Amen, das ist ja richtig wichtig und gut, aber es kann halt auch kippen in sowas Selbstsüchtiges so und in sowas Angstgetriebenes. Oh nein, ich darf hier nicht zusagen, weil ich muss auf mich aufpassen und ich muss mich schützen und hier sollte ich nicht zusagen und das wird mir sonst zu viel und so. Und dann werden aus erstmal gut gemeinten Boundaries, steckst du die Grenzen immer und immer weiter und dann, anstatt dass es irgendwie freisetzende Boundaries sind, wird es eigentlich zu so einem fesselnden Gefängnis so. Und was dann passieren kann, ist, dass man so viel Nein sagt aus Angst und eigentlich Selbstsucht, weil du halt die ganze Zeit auf dich schaust. Nein, ich muss auf mich aufpassen, me, myself and I und so weiter. Dass ganz viel Potenzial verrottet, dass wir nicht irgendwie in unserer Berufung leben, dass wir nicht das tun, wozu Christus uns eigentlich berufen hat und uns aufgetragen hat etc. Und dass unser Potenzial nicht ausgeschöpft wird. Also weil das Ding ist, die christliche Nachfolge ist ja eigentlich genau das Gegenteil von diesem extrem selbstbezogenen Grenzen stecken irgendwie immer, wo einem irgendwie beigebracht wird, du musst gefühlt zu allem Nein sagen irgendwie, damit du gesund bleibst. Nee, Jesus sagt halt genau das Gegenteil. Jesus sagt uns, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren und wer es um meinetwegen eben verliert und sich selber hingibt und so weiter, der wird es retten, der wird das wahre Leben empfangen. In der ganzen Bibel, bei Liebe selber geht es halt eigentlich immer die ganze Zeit eben darum, sich selbst hinzugeben. Und das ist genau, was Christus uns hier jetzt eben vorlebt. Und ihr Lieben, lasst uns, also das Ding ist, also wenn wir jetzt nicht 80 Stunden die Woche arbeiten, dann müssen wir nicht über, also extrem die ganze Zeit über Boundaries sprechen. Also versteht, es ist eigentlich nicht so kompliziert, so, mach mal so einen freien Tag in der Woche, schlaf 8 Stunden am Tag, dann hat es sich. Es ist nicht so kompliziert, so, verstehst du so? Und nee, wirklich, also das ist auch echt gut gemeint. Ihr Lieben, wir müssen ein bisschen chillen mit diesen Boundaries, so, weil kein Move of God in der Menschheitsgeschichte wäre je passiert, wenn man die ganze Zeit diese extremen Boundaries die ganze Zeit gesetzt hätte, wie das zurzeit so ein bisschen Mode geworden ist. Versteht ihr? So, nein, Erweckung und Move of God und so, das ist halt einfach Arbeit. Da musst du manchmal einen sauren Apfel beißen und sagen, ja, ich bin halt müde, aber komm, wir machen jetzt trotzdem weiter und so. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ganz normal. Also er redet mit jedem erfolgreichen Unternehmer, redet mit jedem General so im Reich Gottes, so mit jedem, der mal richtig was gerissen hat und so. Hey, die werden dir alle sagen, klar, es gab auch mal Tage, da hast du 3 Stunden geschlafen, so. Ist halt so, meine Güte. Und wie gesagt, wir lesen das ja bei Jesus hier, der hat voll den anstrengenden Tag die ganze Zeit oder die anstrengenden letzten Stunden und so, dem geht es gerade richtig dreckig wahrscheinlich. Und dann kommen halt die ganzen Leute zu ihm und dann sagt er eben nicht, nee, sorry Leute, das geht jetzt nicht, ich brauche gerade Zeit für mich oder so. Was ja sogar verständlich gewesen wäre vielleicht, nach so einer Sache, aber es zeigt uns eben den christlichen Standard. Christus geht selber schlecht, Jesus geht selber schlecht, er hat selber gerade echt Sachen eigentlich, wo man sagen könnte, hey, sorry, ganz ehrlich, ich verstehe es, dein Cousin wurde gerade geköpft wegen der Tänzerin, ich verstehe, dass du gerade ein bisschen Zeit einfach brauchst. So. Aber Jesus sagt was? Nein, er erbarmt sich und kümmert sich trotzdem um sie. Und das ist, Leute, das ist ein Maßstab, der ist mehr als der Maßstab unserer Gesellschaft, dieser Welt. Aber das ist ja der Punkt, wir Christen, wir haben einen anderen Maßstab. It's not the upside down world, nee, sorry, it's not the upside down kingdom, sondern es ist die Welt, die falsch läuft und anders ist und so, versteht ihr? Und Christus lebt uns eben vor, was es bedeutet, in dieser gefallenen Welt nach den Werten und Prinzipien des Reiches Gottes zu leben. Und Reich Gottes bedeutet eben, ja, dir geht es gerade selber vielleicht schlecht und so, aber wir schauen trotzdem auf unsere Nächsten und wir geben uns trotzdem hin. Und Reich Gottes ist eben so, eben nicht ich und selbstbezogen und so weiter, sondern wir geben uns hin. Und die schöne Wahrheit im Reich Gottes ist eben, je mehr wir uns hingeben, desto besser geht es uns. Geben ist seliger, denn nehmen. Jesus ist die Liebe selbst und Liebe schaut eben nicht auf sich, sondern auf seinen Nächsten. Liebe erbarmt sich, Liebe hilft den anderen, obwohl es einem selbst vielleicht gerade nicht so optimal geht. Aber wir dürfen eben leben, aus dem Frieden heraus zu leben, egal was gerade um uns herum abgeht. Und da wird es jetzt auch in dieser Bibelstelle auch noch gehen, wie wir eben trotzdem im Frieden wandeln und im Frieden leben, obwohl vielleicht um uns herum gerade alles schwierig ist. Jesus selbst hat es uns vorgelebt. Wie gesagt, sein Cousin wird getötet. Da macht er diesen riesigen Miracle Service mit Tausenden von Leuten. Jeder, der schon mal viel so geistlich gedient hat, weiß, wie erschöpft man danach ist. Und dann geht es eben in der Story weiter, dass er durch diesen Sturm marschiert auf dem Meer in der Nacht. Also, ihr Lieben, wie gesagt, Christus hatte einen Körper. Er hatte Körper, Seele, Geist. Können wir uns vorstellen, wie erschöpft seine Seele und sein Körper war? Und worauf ich hinaus will, ist, wir sind alle Menschen, aber Christus ist auch Mensch. Und er hat uns aber vorgelebt, wie wir uns als Christen verhalten. Christus, unser Vorbild, wir sind Christen, wir ahmen ihn nach, deshalb heißen wir Christen, Amen. Und das ist jetzt der Standard. Ich sage nicht, dass wir das immer perfekt machen werden, dass wir das immer richtig machen werden und so. Aber der Standard, der uns eben von dieser Welt unterscheidet, ist eben, dass wir eben nicht sagen, oh, mir geht's so dreckig und keine Ahnung, und nur auf ich und hier und mir geht's so schlecht und I don't know und so. Sondern, dass wir uns hingeben und unserem Nächsten trotzdem dienen. Selbst wenn, versteht ihr? Und dann ist das ja das Schöne, wenn das jeder so macht, dann wird jedem gedient. Versteht ihr? Und also dann wird tatsächlich jedem gedient, weil dein anderer kann dir besser dienen, wie wenn du halt alleine bist mit deinem Schmerz und so, weißt du? Weißt du, wie ich meine? Aber wenn wir uns alle jetzt gegenseitig dienen in unserem Schmerz und durch unseren Schmerz, dann gehen wir alle gemeinsam durch unseren Schmerzen durch und dann leben wir in der Fülle. Und dann wird Christus verherrlicht. Das ist Liebe. Das ist Nachfolge, das ist christliche Nachfolge. Wie gesagt, alles leichter gesagt als getan. Wir setzen hier einfach den Standard. Und dann ermutigen wir uns gegenseitig, diesen Standard zu leben. Tag für Tag ein Stückchen mehr. Ein Stückchen mehr, das ist Heiligung. Jeden Tag ein Stückchen mehr. Und als es Abend geworden war, jetzt sind wir bei Vers 15. Als es Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist einsam und die Stunde ist schon fortgeschritten. Entlasse das Volk, damit sie in die Dörfer gehen und sich Speise kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben es nicht nötig wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm, wir haben nichts hier als 5 Brote und 2 Fische. 5 Brote und 2 Fische. Für Tausende über Tausende von Menschen. Da sprach er, bringt sie mir hierher. Und er befahl der Volksmenge, sich in das Gras zu lagern und nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel auf, dankte, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie dem Volk und sie aßen alle und wurden satt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Also nur 5000 Männer, die hatten wahrscheinlich alle noch Frauen und Kinder. Das heißt Tausende, 10.000, 15.000, was auch immer. Richtig viele Leute. So. Okay, den Punkt mache ich jetzt noch und dann gehen wir in den Ministry-Zeit, dann sind wir, glaube ich, gut in der Zeit. Gott will dich, Gott will mich, Gott will uns alle nutzen mit dem, was er uns in die Hände gelegt hat, um unser Umfeld zu erreichen, um unser Umfeld zu segnen, um diese Stadt zu segnen. Gott hat ein großes Volk in München, Amen. Und jetzt schauen wir vielleicht unsere Ressourcen an und denken uns so, ja toll, wie sollen wir all diese Menschen erreichen? Wie sollen wir überall auf der Welt Gemeinden gründen? Wie sollen wir nach Asien gehen? Wie sollen wir das alles machen? Wir können uns kaum Toiletten leisten. Also, verstehen? Ihr Lieben, ich will uns alle dazu ermutigen, Gott ist gut. Und lass uns das, was er uns in die Hände gelegt hat, lass uns es ihm wiederum in die Hände geben und er wird Mächtiges draus machen. Er wird es multiplizieren, er wird es nutzen, um unser gesamtes Umfeld zu versorgen. Er will Großes tun, mit dir und mit mir. Vielleicht sieht es nicht nach viel aus, was er uns anvertraut hat, aber lass uns treu sein. Lass uns tun, wie Jesus es uns als Mensch auf dieser Seite der Ewigkeit eben vorgelebt hat. Lass uns Gott unsere paar Brote, unsere ja, 2 Brote und 5 Fische geben. Lass uns das, was er uns in die Hände gehalten hat, lass uns es ihm wiederum offen hingeben, damit er es multiplizieren kann, damit er sich dadurch verherrlichen kann. Lass uns nicht meckern über die Umstände, lass es uns wie Jesus tun, lass uns dankbar sein, beten und handeln. Ore et labora. Wie kommt es immer zur Erweckung, wie kommt es immer zum mächtigen Wirken Gottes, wie bricht das Reich Gottes hier auf diese Erde hinein, indem wir beten und arbeiten. Das hat Jesus uns hier vorgelebt mit diesen paar Fischen und Broten. Er nimmt sie, er betet und dankt und er handelt, gibt die Anweisungen und dann geht's ab. Dann passieren die Wunder. Unsere Herausforderungen, da wo wir irgendwie, versteht ihr, wir sind Christen, da wo andere Herausforderungen sehen, da wo andere Mangel sehen und so weiter, sehen wir Chancen, sehen wir Wunder, Amen. Wir sind optimistisch, wir sind positiv, wir sind enthusiastisch, bei uns ist das Glas immer halb voll, Amen. Wir sind voller Hoffnung, das ist unsere Natur als Christ, das ist, was Gott uns vorgelebt hat. Wie gesagt, wir sind nicht so Jammerlappen, sage ich immer, ne? Wir sind nicht so Jammerlappen, die irgendwie nur auf die Umstände schauen und, oh, und das ist so schlecht und das funktioniert nicht und oh, wie sollen wir hier irgendwie vorankommen oder so. Nein, wir sind Christen, das heißt, wir sind keine Opfer, sondern wir sind Macher. Wir sind Macher. Fass dir mal so an die Nase und sagst, ich bin ein Macher. Mega, dass ihr es mitgemacht habt, danke. Ihr Lieben, wenn dir irgendwie Missstände auffallen in deinem Umfeld, dann lass uns nicht jetzt irgendwie rumjammern oder Missstände in der Kirche oder was auch immer. Lass uns nicht meckern, lass uns nicht jammern. Wir Christen, wir sind nicht dazu berufen zu meckern und zu jammern, wir sind dazu berufen, Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen, dankbar zu sein. Das heißt, wenn wir irgendwie sehen, wir haben zu wenig Finanzen, um hier irgendwie, keine Ahnung, die Toiletten zu mieten, dann jammern wir nicht rum, denken sie, ja, wie sollen wir jetzt Kirche bauen, wie sollen wir jetzt in Asien Gemeinden gründen, was weiß ich und so. Nein, Leute, dann setzen wir uns halt hin, dann sagen wir, danke Jesus für das, was du uns anvertraut hast, dann geben wir es ihm hin und dann handeln wir. Das heißt, dann arbeiten wir halt mehr, dann starten wir Businesses. Wenn wir nicht großzügig sind, dann fangen wir einmal an, großzügig zu sein, etc. Versteht ihr? Wir handeln einfach. Wenn wir irgendwelche Missstände in der Gesellschaft sehen, dann sagen wir nicht, Endzeit und keine Ahnung und wir vergraben uns jetzt alle und gehen auf irgendeine Insel alleine. Nein, dann gehen wir in diese Welt hinein und bauen Gottes Reich, dann predigen wir das Evangelium in Vollmacht, dann demonstrieren wir es in Kraft. Versteht ihr? Wir sind dazu berufen, das Licht dieser Welt zu sein. Wenn wir nicht Salz sind, wer wird dann Salz sein? Wir, du und ich, wir sind dazu berufen, den Unterschied zu machen. Lass uns immer mit offenen Händen leben, damit Gott nutzen kann, was er uns in die Hände gelegt hat. Lass uns nicht die Sachen festhalten. Im Reich Gottes geht der Multiplikation und der Fruchtbarkeit geht immer Loslassen voraus. Sterben. Das Korn muss sterben, damit es Frucht bringen kann. Da, wo wir Sachen immer an uns klammern und irgendwie an uns festhalten und so weiter und irgendwie die Dinge immer bei uns behalten möchten, da werden wir mit den Sachen eben sterben und alleine bleiben. Da wird keine Multiplikation, da wird es zu keiner Fruchtbarkeit kommen. Aber wenn wir Gott immer mit offenen Händen hinhalten, was er uns gerade aktuell anvertraut hat, dann kann er es immer nutzen, dann kann er es immer multiplizieren und dann kann er uns auch immer mehr anvertrauen. Wir müssen uns fragen, wenn Gott uns nicht mehr anvertraut, wenn Gott uns nicht mehr Wachstum schenkt, individuell, aber jetzt zum Beispiel als ganze Gemeinde, zum Beispiel jetzt hier, wenn es um Gemeindebau geht, wenn es nicht vorangeht, dann müssen wir uns fragen, sind wir treu in dem, was er uns aktuell anvertraut hat? Oder klammern wir und behalten irgendwie und, ne, und denken klein und was weiß ich und so und haben Angst. Nein, Leute, wir müssen uns immer hingeben. Das ist das Wesen Gottes. Hingabe, Liebe, Multiplikation, Fruchtbarkeit. Alles, was Gott ins Leben ruft, wächst. Nicht alles, was wächst, ist gesund. Siehe Krebs und so weiter. Aber alles, was gesund ist, wächst mit der Zeit. Vielleicht langsam, aber beständig und gesund. Und deshalb lass uns treu sein im Kleinen. Amen. Ich will dich einladen. Wir gehen jetzt gleich noch kurz in eine Gebetszeit. Ich will einfach für uns allgemein hier kurz beten. Was hat Gott dir in die Hände gelegt? Welche Talente? Ich baue darauf auf, was Pastor Immanuel letzte Woche eben gepredigt hat. Was hat Gott dir für Talente in die Hand gelegt? was sind deine zwei Brote und fünf Fische? Zwei Brote und fünf Fische. Nee, fünf Brote und zwei Fische, so rum, vielen Dank. Nutzt du sie? Gebrauchst du sie? Gibst du sie Gott hin? Bist du dankbar für das, was du gerade hast? Oder jammerst du nur rum, oh, und ich bin so klein und keine Ahnung, kann nichts bewegen in dieser Welt und was weiß ich? Oder sagst du, danke Jesus für das, was du mir anvertraut hast. Ich will treu damit sein. Und dann lass uns sehen, wie der Herr es nutzt und multipliziert und Fruchtbarkeit schenkt und sich dadurch verherrlicht. Amen. Ora et labora. Lass uns beten, dankbar sein und handeln. Wir sind keine Opfer unserer Umstände. Nein, wir beten, dass Gott Wege schafft und da, wo wir können, biegen wir Wege irgendwie zurecht so. Lass uns beten in dem Bewusstsein oder so in dem Gedanken, als würde alles von Gott abhängen. Und lass uns so hart arbeiten, als würde alles von uns abhängen. Wir können nicht nur beten und dann warten, dass irgendwas passiert. Nein, wir müssen auch handeln, wir müssen die Gebetshörung unserer eigenen Gebete sein. Und wir können auch nicht irgendwie nur ackern, aber irgendwie Gott aus der Rechnung lassen, so, weil dann sind wir limitiert auf unsere eigenen Ressourcen. Dann wird nie etwas zustande kommen, was außerhalb unseres Machtbereichs liegt. Und das wollen wir doch sehen, wir wollen auch sehen, wie Christus verherrlicht wird, oder? Deshalb rechne immer mit Gottes Ressourcen. Denk immer in seinen Verhältnissen, verstehst du? Wenn du mit deinen Mitteln und wenn du alleine ohne deine Geschwister deine Vision erfüllen kannst, dann ist sie zu klein, dann ist sie nicht von Gott. Und by the way, es geht nie um dein Calling, es geht nie um mein Calling, es geht nie um unsere Legacy, es geht nicht um uns. Das ist auch so was, was komplett übertrieben wurde in der letzten Zeit in der Kirchenlandschaft. Mein Calling und so. Niemand juckt dein Calling. Sei einfach ein treuer Verwalter. Das heißt, wir sind alle unnütze Diener und Knechte im Hause Gottes. Jeder macht einfach mit seinen Talenten und seinen Gaben und seinen Fischen und seinen Broten das, was Gott ihm aufgetragen hat, in Liebe, aus Hingabe, gegenüber Gott und seinem Nächsten, und dann hat es sich's. Ja, aber mein Calling. Sei treu im Kleinen. Und Gott wird dich schon dahin bringen, wo er dich haben will. Gott will dich viel mehr in deinem Calling sehen als du selber. Wenn du großer Businessman sein willst, dann sei treu in dem Internship, was Gott dir jetzt gerade anvertraut hat. Nein, ich bin zu gut dafür. Ich habe jetzt. Wenn du großer Prediger sein sollst, ja, stell mal ein paar Stühle, Mann. Versteht ihr? Lass uns treu sein im Kleinen. Lass uns groß denken, größer als das irgendwie in unseren Kopf passt. Lass uns göttlich denken, groß träumen, aber treu sein im Kleinen. Amen. Und da gibt's nichts, was uns aufhalten kann. Amen. Lass uns treu sein im Kleinen. Halleluja.